Herzlich willkommen im Kepler Salon zur letzten Veranstaltung heute. Es freut mich, dass dort später Stunde so viele gekommen sind, aber die Krimis fangen im Fernsehen auch immer erst später an. Also denke ich, dass sehr viele sehr Interessierte an Krimi und Kriminologie Interessierte heute da sind. Herzlich willkommen. Mein Name ist Elfi Schulz, ich bin heute die Gastgeberin. Ich möchte gern Peter Becker vorstellen. Normalerweise sitzt er im Kepler Salon auf dieser Seite als Gastgeber. Heute ist er Vortragender zum Thema dem Täter auf der Spur. Peter Becker ist Historiker in Wien, Linz ein Spezialthema von ihm ist kulturwissenschaftliche Themen zu Staat, Kriminologie und Wissenschaft. Also das ist ein Thema, was ihn sehr interessiert. Und er beschäftigt sich seit 15 Jahren mit diesem Thema von heute Abend. Ich freue mich sehr, Peter, dass du heute gekommen bist. Und wir sind sicher alle ganz gespannt, wie du dieser Sache auf die Spur, also wie du das angegangen hast und diese interessante Thema aufbereitet hast. Ich möchte noch kurz hinweisen, es gibt auch ein sehr, sehr spannendes Buch, dem Täter auf der Spur, das 2007 erschienen ist. Und daraus werden wir sicher Spannendes heute erleben. Bitte schön.
Ja, danke Elfi für die nette Einführung. Ich freue mich sehr, dass zu so später Stunde auch noch hier so eine große Gruppe von Interessierten, an Geschichte Interessierten hier in Kepler Salon gekommen sind. Es ist ja immer so, als Historiker hat man ja leicht die Tendenz, seine eigene Geschichte ein bisschen zu verdrängen. Und wenn man dann so gezwungen wird, darüber nachzudenken, wie lange man sich schon mit einem Thema beschäftigt, kann das ja manchmal irgendwie auch wieder so eine kleine Schockwirkung haben. Also 15 Jahre mit Kriminologie verbracht zu haben, ist eben irgendwie auch so eine eigene Sache. Und Sie haben hoffentlich da jetzt nicht einfach schon so ein gewisses mit der Angst zu tun bekommen, dass hier so 15 Jahre an Informationen, an Gedanken hier jetzt alles auf Sie abgeladen wird innerhalb von 20 Minuten. Das soll nicht so sein. Ich möchte mit Ihnen auch gar nicht wirklich sozusagen das so ganz historisch angehen, schon einen Blick in die Geschichte werfen und die Geschichte der Biometrie, und es wird eigentlich mehr zur Geschichte als zur aktuellen Situation der Biometrie sein. Ich denke, dass wir uns über die aktuelle Situation auch sehr gut anschließend unterhalten können. Und die Geschichte der Biometrie soll jetzt nicht einfach so als Geschichte erzählt werden. Ich meine, Historiker haben ja auch immer so eine Tendenz zum Geschichtenerzählen. Das möchte ich eher so ein bisschen reduzieren heute, weil sonst kommen wir mit der Zeit gar nicht aus. Und ich finde, so die Geschichte der Biometrie, finde ich, ist einfach auch spannend aus der heutigen Perspektive, weil sie uns in eine Zeit zurückbringt, wo biometrische Verfahren zur Identitätserkennung noch nicht selbstverständlich waren. Heute ist es selbstverständlich, dass man zumindest im Kriminalbereich Personen eben erkennungsdienstlich behandelt, wie das so schön heißt, und ihnen dabei eben auch sozusagen bestimmte Merkmale dokumentiert, um sie dann weiter verwenden zu können. Das ist nicht ganz neu. Es ist hat eine lange Geschichte, eine Geschichte, die etwa auch 150 Jahre zurückgeht. Aber weshalb man damit begonnen hat, das hängt eben auch mit der Entwicklung des Staates, der Gesellschaft, der Sicherheitslage zusammen. Und darüber möchte ich mit Ihnen reden, um zu sehen, wie entsteht so überhaupt dieses Projekt Biometrie? Aus welchem Problem heraus entwickelt sich der Wunsch danach, Personen mit ihren körperlichen Merkmalen dokumentieren zu wollen? Was bezweckt man damit? Und als ersten Einstieg in diese Frage habe ich Ihnen jetzt hier mal so einen schönen, aus diesem Buch, ich gebe Ihnen vielleicht mal das Buch herum. Das ist ein ganz spannendes Buch. Es ist so ein Buch zum Fingerabdruck, von einem langjährigen Beamten des Bundeskriminalamtes. Er war sozusagen der Chefdaktyloskop im Bundeskriminalamt. Und es ist entstanden gerade so im Umschwung von der manuellen zur computergestützten Daktyloskopie. Und aus dem Buch ist auch dieses schöne Buch entnommen. Ich habe Ihnen auch noch ein Exemplar von meinem Buch mitgenommen. Das ist jetzt sozusagen ist eine andere Sache, aber ich gebe das auch herum, dass Sie das ein bisschen durchschauen können. Und wenn Sie sich das so ansehen, dann ist das ja durchaus vertraut. Aber ich möchte Sie jetzt einfach mal ganz gern so auffordern, mal ein bisschen drüber nachzudenken, das Vertraute vielleicht mal ein bisschen sozusagen sich davon zu distanzieren und einfach mal sozusagen spontan zu sagen, welchen Zweck jetzt hier dieser Fingerabdruck in dieser sozusagen gerade in einem Reisepass hat. Was würden Sie sagen? Ich meine, ich habe jetzt gerade eben einen neuen Reisepass machen lassen, da sind 4 solche Abdrücke gespeichert. Was ist der Sinn und Zweck von so einer Speicherung von 4 solchen Abdrücken in meinem Reisepass? Was würden Sie sagen?
Entschuldigung, bitte das Mikro verwenden, es wird alles aufgezeichnet.
Mein Reisepass eindeutig auch mit mir identifiziert wird, dass mir zugeordnet wird. Mhm. Dass das nicht übertragbar ist auf andere Personen, weil der Name, Foto, kann Ähnlichkeit zwischen mir und meiner Mutter bestehen. Und wenn der Altersunterschied nicht groß ist, dann geht das durchaus durch.
Mhm. Genau, das ist der Hauptgrund ist, dass eben ein Reisepass als Dokument eben eindeutig zuordnenbar ist einer Person, die sich damit ausweist. Das ist ja eigentlich sozusagen eine Selbstverständlichkeit. Wenn man sich jetzt das ansieht, so auch die Entwicklung von Reisedokumenten, die ja nicht immer selbstverständlich waren, die entstehen eben auch einmal in einer Zeit, in der sich Mobilität erhöht, in der sozusagen sich die Gesellschaft verändert, und in der vor allen Dingen das, was eben hier mit Sicherheit bezeichnet worden ist, in der es von Seiten des expandierenden Staates, das ist so im späten 18., frühen 19. Jahrhundert, beginnt der Staat sich mehr und mehr Sorgen zu machen darüber, über die Kontrolle der Bevölkerung und vor allen Dingen über die Kontrolle von den Personen, die unterwegs sind. Und dahinter steht eigentlich auch so eine Idee einer Kontrollgesellschaft. Einer Kontrollgesellschaft, die darauf beruht, dass sozusagen die vor allen Dingen die Personen mit großem Verdacht beobachtet, die eben nicht in einem geschlossenen Verband existieren. Das heißt, die eben nicht in einer Stadt wohnen, wo sie von ihren Nachbarn sozusagen beobachtet werden, von der Polizei beobachtet werden können, die dort registriert sind. Das heißt, diese ganzen Kontrollmechanismen, die eben für die Leute auf der Straße nicht zutreffen, und die Leute auf der Straße sind dann eben auch ganz besonders, werden dann besonders mit Misstrauen beobachtet oder mit Misstrauen betrachtet. Und dieses Misstrauen ist ja etwas Systemisches. So ein Misstrauen bezieht sich jetzt nun einerseits darauf, dass die Personen grundsätzlich, wenn sie unterwegs sind, jetzt nicht nur lautere Motive haben können, sondern etwa eben auch, wieder in dem ersten Zitat deutlich wird, dass die eben sozusagen zum Gesindel gehören. Das heißt, Personen sind, die halt einfach kriminelle Absichten mit ihrer Mobilität verfolgen. Und dass die Personen eben der Kontrolle vor Ort entgehen wollen. Und dann gibt es mal das Problem, dass diese Personen jetzt einfach auch, selbst wenn man versucht, ein Passsystem einzuführen, mit dem man solche Personen versucht, eben sozusagen von diesem Ordnungsinstrument auszuschließen, dass das eben sozusagen davon abhängt, ob man eben ein gutes Netz von Institutionen hat, ein zuverlässiges Netz von Beamten hat, die einfach einer verdächtigen Person keinen Pass ausstellen. Und nachdem man aber dann die Erfahrung gemacht hat, dass gerade die besonders gefährlichen Kriminellen eben eine sehr hohe kriminelle Energie besitzen und sich immer sozusagen dann auch in den Besitz von gefälschten Dokumenten setzen können, wird es zunehmend interessant, eben sicherzustellen, dass eben jetzt dass man sozusagen sicherstellt, dass die Personen, die jetzt dieses Dokument hat, auch tatsächlich die ist, die sie zu sein vorgibt, und vor allen Dingen, eben auch, dass auch der passende gefälscht ist. Also Sie kennen ja vielleicht diese schöne Szene in dem Film, kennen Sie den Film M von Fritz Lang? Schon, ja. Gibt es ja diese schöne Szene von der Razzia, wo der Lohmann im Keller eben die Ausweise von dieser Unterwelt-Community da durchgeht und dann eben einfach sich den Ausweis ansieht und einfach relativ schnell rausfindet, welcher Ausweis gefälscht ist und welcher nicht. Nur die wirklich gefährlichen Verbrecher, die haben eben keine gefälschten Ausweise, sondern die haben eben echte Ausweise. Und zum Teil eben echte Ausweise, die an sich auf andere Personen ausgestellt sind. Und das ist eben hier dieser Komplex, in dem es eben notwendig wird, zunehmend sicherzustellen, dass die Korrespondenz zwischen demjenigen, der diesen Ausweis besitzt, und den, auf den es verweist, eben wirklich eindeutig festmachen zu können. Und da kommen eben diese Körpermerkmale, also heute sind es zum Beispiel Fingerabdrücke, da kommt das ins Spiel. Und so ein Fingerabdruck ist natürlich ein sehr gutes Instrument dafür. Und er ist deshalb ein gutes Instrument, weil er relativ leicht angebracht werden kann. In den modernen Verfahren, also in den alten Pässen, war er ja noch aufgedruckt. Zum Teil waren es zwei Fingerabdrücke, die da drauf zu sehen waren. Bei den modernen Pässen ist er eben im Chip gespeichert und kann eben jederzeit ausgelesen werden und eben mit den Fingerabdrücken von der Person eben verglichen werden, die den Pass trägt. Und das ist eben hier sozusagen der Endpunkt dieser Entwicklung. Aber wenn man jetzt nochmal hier so ganz kurz zurückgeht und sich auf die Entwicklung dieses biometrischen Interesses ansieht, dann gibt es eben noch so einige interessante Zwischenschritte, die ich mit Ihnen ganz kurz jetzt nochmal ganz ansprechen möchte, bevor ich dann auf den zweiten Punkt komme, der für die Biometrie ebenso wichtig ist, nämlich jetzt nicht nur bei dem Pass ist es eine relativ einfache Vergleichsoperation. Man hat ein autorisiertes Template, nämlich die im Chip gespeicherten Fingerabdrücke, und die sind deshalb autorisiert, weil ich sie bei einer österreichischen Behörde eben abgegeben habe. Und die eben vorher festgestellt haben, dass ich tatsächlich derjenige bin, der ich zu sein vorgebe. Und das wird eben dadurch eben auch durch die Ausstellung des Passes autorisieren. Und das heißt, man hat ein Template und ich bin da und man muss an sich eben nur sozusagen die Korrespondenz zwischen mir und diesem Template feststellen, um eben die Identität zu ermitteln. Viel schwieriger wird es ja, wenn jetzt das zweite Problem, das man eben ja auch haben kann, oder die zweite Wunschvorstellung, die man mit der Biometrie verbindet, eben umsetzen will. Und diese zweite Wunschvorstellung bezieht sich ja darauf, dass es jetzt nicht nur möglich ist, das Template mit dem Träger des Passes zu vergleichen, sondern auch nachzusehen, ob, wenn ich jetzt bei einem so einem Kontrollstelle vorbeikomme, ob es zu mir irgendwelche registrierten Vorfälle gibt, die mich für die Polizei interessant machen. Das heißt zum Beispiel, dass ich irgendwo eingebrochen bin, dass ich aus einem Gefängnis entwichen bin oder sonst irgendwelche ein gesuchter Terrorist bin. Also da gibt es eben verschiedene Gründe, weshalb man in eine Verfahndungsliste kommen kann. Und wenn ich auf einer Fahndungsliste bin und eben schon etwas, sozusagen schon entsprechende Daten für mich vorliegen, dann kann es natürlich nützlich sein, meine Abdrücke eben hier gegen diese ganze, gegen eine ganze große Zahl von Abdrücken, von gespeicherten Abdrücken, gegenzulesen, um zu sehen, ob ich eben hier unter diesen Personen schon gespeichert bin. Und das ist aber dann ein viel komplizierterer Vorgang, weil es eben nicht sozusagen ein 1:1 Abgleich ist, sondern etwa wie beim FBI ist ein 1:80 Millionen Abgleich. Und das ist einfach datentechnisch schon eine ganz andere Aufgabe und viel komplexer und mit den heutigen Computertechnologien einfacher zu lösen. Aber wenn Sie sich vorstellen, auch zur Zeit, bevor eben diese Fingerabdrücke computerisiert worden sind, gab es eben schon beim FBI mehrere Millionen Datensätze, die manuell bearbeitet werden mussten. Und wenn Sie sich jetzt hier nochmal hier diesen Fingerabdruck ansehen, und das ist ja nur einer, es ist ja, um wirklich sicher zu gehen, muss man ja an sich einen 10-Fingerabdruck nehmen. Und wenn Sie jetzt vorstellen, Sie haben 10 solche Fingerabdrücke vor sich und auf der anderen Seite haben Sie 10 Millionen davon, dann wird das relativ aufwendig hier, die entsprechend auffinden zu können. Und das funktioniert halt eben nur dadurch, dass man eben diese Fingerabdrücke eben nicht als visuelle Muster eben heranzieht, sondern dass man diese Fingerabdrücke eben schon von Anfang an, also sozusagen beim ersten Mal, wo man sie eben versucht, also wo man sie erfolgreich eingesetzt hat für Identifikationszwecke, wurden sie nicht als visuelles Muster eingesetzt, sondern wurden als verformeltes, als digitaler Ausdruck durch eine Formel eben in einen digitalen Ausdruck umgewandelt, für Sortierungs- und eben Suchzwecke eingesetzt. Und das ist eben so dieser andere Teil der Entwicklung, die ich eben mit Ihnen jetzt in den verbleibenden etwa 10 Minuten nochmal ganz kurz ansprechen möchte. Und zwischen sozusagen zwischen der Fingerabdruckformel und diesen ersten Versuchen auf Reisepässen durch Personenbeschreibungen etwas klarer, etwas präziser festzulegen, wie Menschen dass der Träger des Reisepasses identifiziert werden kann, gibt es noch einige andere sozusagen Zwischenschritte, die ich hier auch mal aufgenommen habe, über die ich aber jetzt im Einzelnen nicht sprechen möchte, können dann gerne auch nochmal darüber im Einzelnen reden. Das, was ich allerdings ganz gern noch näher behandeln möchte, ist eine Technik, die eben hier dazwischen, sozusagen, die zur gleichen Zeit entsteht wie die Fingerabdrucktechnik, die allerdings ganz andere Daten produziert und die eben auf dem Prinzip der Vermessung beruht und nicht eben auf dem Prinzip einer abstrakten Beschreibung des Fingerabdrucks, als einem interessanten, komplexen visuellen Muster. Und es ist diese Körpermessung von Bertillon. Und wenn Sie sich das ansehen, das sind eben hier so einzelne Schritte, wie man eben hier die Daten ermittelt hat. Es ist eben auch hier sehr schön auch gezeigt in diesen Bildern die Komplexität, also gerade wenn man sich Figur, also sozusagen Abbildung 10 und 11 ansieht, allein beim Messen des linken Mittelfingers sind eben 3 ganz klar programmierte Bewegungen notwendig. Und das macht das, an sich ist das auch sozusagen ein ganz gutes System, weil man nimmt etwa 16 Maßzahlen, kombiniert die und durch die Kombination von 16 Maßzahlen einer Person hat man an sich sozusagen ein recht gutes und präzises Identitätskriterium, das eben auch zur Organisation dieser Archive der Polizei verwendet werden kann. Und das, was man zuerst damit eben auch organisiert, archivmäßig, sind eben hier, Entschuldigung, wenn ich nochmal hier zurückgebe, sind eben hier vor allen Dingen mal Fotografien. Man hat etwa 30.000 Fotografien zu dieser Zeit, wo diese Technologien entwickelt werden.
Darf ich fragen, wann das war? Wann wurde begonnen mit Fingerabdruck?
So um 1900. Ja. Und es kommt dann aus Indien. Aber das ist sozusagen noch eine andere Geschichte. Aber es geht vor allen Dingen mal darum, man hat eben schon sehr große Datenbestände, zum Teil eben auch visuelle Datenbestände in Form von Fotografien von Verbrechern. Aber man muss eben diese Datenbestände in einer neuen Art und Weise sortieren, damit man den Zugriff sicherstellen kann. Das ist eben das Problem, wenn man jetzt hier 30.000 solcher Fotografien hat, dann hat man natürlich sehr viel an Information, aber an sehr schlechten Zugriff. Weil man eben auch sehr schwer, wenn jetzt sozusagen ein Foto wieder reinkommt oder eine Person reinkommt, die verdächtig ist, die eben mit 30.000 anderen, sozusagen mit 30.000 Fotos abzugleichen, ist eben sehr schwierig. Und da braucht es eben neue Zugriffsformen. Und die erste, die man eben entwickelt, ist eben hier sozusagen diese Vermessung des Körpers als erste Form der Biometrie, der Körpermaße, die man verwendet, um im Hirn Zugriff zu ermöglichen. Nur das Problem hier ist, das System ist sehr kompliziert, auch erfordert sehr, sehr viel Präzision. Und nachdem solche Messungen ja nur dann wirklich erfolgreich verwendet werden können, in sozusagen zu Vergleichszwecken, wenn man sicher gehen kann, dass jede nachfolgende Messung immer genau das gleiche Resultat erbringt, ist natürlich hier, wenn Sie das anschauen, wie kompliziert das ist, so ein Ohr genau zu messen. Nur wenn man jetzt hier ein bisschen mehr andrückt, hat man natürlich sozusagen schon Millimeter mehr oder weniger. Oder eben bei dem anderen, eben bei dem Kopf. Was macht man mit den Haaren? Wie weit kann man die Haare, sozusagen, wie weit stören die Haare und wie weit beeinflussen die Haare dann auch das Ergebnis? Und das sind eben so, oder eben sozusagen, man muss den Zirkel biegen, aber man darf ihn nicht zu sehr biegen. Und das ist eben so diese Fehleranfälligkeit dieses Systems, führt dann dazu, dass man sich eben auf ein anderes System, letztlich nach langen Diskussionen eben dann auf ein anderes System einlässt, und das ist eben dieser Fingerabdruck. Aber eben der Fingerabdruck nicht als visuelles Bild, sondern der Fingerabdruck als eben sozusagen als eine Formel.
Also ein Code eigentlich, oder?
Genau. Also ich habe Ihnen hier auch eben aus dem Buch von dem Brandte, das ist jetzt ein Code, der so natürlich am Anfang nicht verwendet worden ist, das ist dieser computergenerierte Code, der Langcode, wo eben pro Finger bis zu 100 Merkmale verarbeitet werden können. Und das ist eben sozusagen dieser Code, mit dem eben so ein rechter Daumen klassifiziert werden kann. Das heißt, Sie haben eben hier, sehen eben hier, das ist natürlich auch so für einen nicht EDV-gestützten Verarbeitungsvorgang auch nicht mehr verwendbar. Bevor jetzt diese Art von Nutzung des Fingerabdrucks möglich wurde, müssen natürlich jetzt zwei Voraussetzungen erfüllt werden. Und diese zwei Voraussetzungen ist an sich ein ganz interessanter Punkt, weil eine davon ja bis heute nicht ganz klar nachgewiesen ist. Nämlich die erste Voraussetzung ist, man kann das natürlich nur dann als Zugriff auf Identität wirklich nutzen, wenn man davon ausgehen kann, dass nicht viele Leute dieselben Fingerabdrücke haben. Wenn hier in dem Raum, wenn wir hier zu dritt sind, mit denselben Fingerabdrücken, dann wird das natürlich ein relativ schwaches Identifikationsinstrument. Und die zweite Voraussetzung ist, dass sie sich nicht ändern. Also wenn meine Fingerabdrücke sozusagen so zwischen Pubertät und Erwachsenwerden sich radikal ändern, dann sind sie natürlich auch nicht mehr ganz gut zu nutzen. Oder wenn sie eben nach einer Krankheit, nach einem Unfall wieder ganz anders nachwachsen, dann sind sie natürlich auch für diese Identifikationszwecke nur ganz beschränkt verwendbar. Und das sind ja zwei Voraussetzungen, die ganz intensiv studiert worden sind um die Jahrhundertwende. Die erste Voraussetzung ist von Francis Galton. Francis Galton war derjenige, der ein britischer Forscher, der diese Technologie an sich ganz wesentlich mitentwickelt hat. Und er war der Cousin von Darwin. Und sein Interesse an diesen Fingerabdrücken war zuerst mal, also er hatte so die Idee, dass man vielleicht nachweisen kann mit den Fingerabdrücken, dass die afrikanische Bevölkerung eher bei dem sozusagen eher ein weniger komplexes Linienmuster hat, das näher an den sozusagen nichtmenschlichen, eher sozusagen affenähnlichen Geschöpfen ähnelt als die europäischen Fingerabdrücke. Das ist relativ schnell sozusagen vom Tisch gewesen, weil sich gezeigt hat, dass da gibt keine rassentypischen Unterschiede bestehen. Aber er hat dann eben weitergemacht, hat es zu Identifikationszwecken entwickelt. Und er hat eben einfach das Problem der Einzigartigkeit der Fingerabdrücke jetzt dadurch gelöst, dass er mal berechnet hat, wie viele möglichen Variationen es gibt. Und da ist er auf eine Summe von 64 Milliarden gekommen. Also es gibt 64 Milliarden unterschiedliche Linienmuster, rein theoretisch. Und dann hat er aber, dann ist sozusagen der nächste Schritt war, und das ist eben sehr typisch für die Zeit, dass er gesagt hat, die Natur wiederholt sich nicht. Punkt. Und deshalb gibt es eben sozusagen irgendwo in dem, sozusagen in der Natur gibt es eben gespeichert gewissermaßen aus dieser Perspektive eben sozusagen diese 64 Milliarden Muster und die werden halt abgearbeitet. Und wenn die fertig sind, dann gibt es wieder den nächsten mit denselben Linienmustern. Und auf dieser Grundlage wurde das auch dann als Identifikationsmittel auch tatsächlich akzeptiert. Das waren eben diese Art von Begründung, die ausreichte, dass das auch polizeilich, später auch gerichtlich anerkannt wurde. Heute ist es natürlich, hat man andere Möglichkeiten. Man kann natürlich jetzt einfach in den FBI-Datenbanken suchen und kann eben feststellen, ob es jetzt unter diesen 80 Millionen gespeicherten Fingerabdrücken, ob das jetzt eine Idente gibt, ob da zwei gleiche dabei sind oder eben auch dann noch die vom BKA dazunehmen oder so. Eurodac, also es gibt jetzt viele Möglichkeiten, da noch zusätzlich zu forschen, aber es gibt natürlich bis heute keinen wirklichen experimentellen Nachweis, das ist auch schwer möglich, weil man müsste eben tatsächlich von allen Menschen dieser Welt Fingerabdrücke nehmen, um festzustellen, ob es welche, ob es eben sozusagen Doppelte gibt.
Und wie viele Fingerabdrücke gibt es schätzungsweise jetzt schon?
Gespeichert. Millionen. Wirklich? Ja. Also, glaube ich, insgesamt werden es wahrscheinlich so um die 100 Millionen sein.
Es hat bis jetzt tatsächlich keine Wiederholung gegeben.
Naja, sehen Sie, das ist eben genau die Frage. Es gab einen sehr bekannten Fall in den USA, Baldwin, den Baldwin-Fall, ich weiß nicht, ob Sie ihn verfolgt haben, der war, also nach dem Bombenattentat in Madrid, gab es ja als einzigen Bezug zu den Tätern einen Plastikbeutel, wo Fingerabdrücke drauf waren. Und die hat man dann, also in Spanien natürlich mal erkennungsdienstlich behandelt, da gab es niemanden, auf den das zutraf, und hat das dann eben über Interpol weitergeschickt. Und der FBI hat dann eindeutig festgestellt, dass in seinen Datenbanken jemand drinnen ist, und zwar jetzt nicht unter den 40 Millionen Verbrechern, sondern unter den, also ich glaube, es sind so etwa 50 Millionen Verbrecher und 40 Millionen Nichtverbrecher, die da gespeichert sind, weil der FBI speichert auch die Fingerabdrücke von Leuten, die eben im Justizbereich tätig sind, von allen Leuten, die eben sozusagen im Militärbereich tätig sind. Und es gibt auch etliche, die freiwillig ihre Fingerabdrücke dort abliefern, aber das ist noch eine andere Geschichte. Und ein Rechtsanwalt aus dem Mittelwesten, Baldwin, auch noch dazu Moslem, also das hat ihn natürlich dann schon nochmal zusätzlich verdächtig gemacht, und ein Schwarzer noch dazu, dessen Fingerabdrücke waren identisch mit denen, ja, sagen wir mal so, und das ist natürlich eben der nächste Punkt, mit dem Fragment, das auf der Plastiktüte ist. Weil auf so einer Plastiktüte hat man natürlich keinen 10-Fingerabdruck, aber eben, es war genug drauf, dass man relativ eindeutig ein oder zwei Finger identifizieren konnte. Und der Baldwin hatte eben die ganz identischen, laut Meinung des FBI. Und er war dann auch ziemlich lange auch inhaftiert, bis man dann eben in Marokko den eigentlichen Täter gefunden hat. Also es gibt durchaus, also, und es gibt auch in den USA, gibt es auch Kritik an der Art und Weise, wie Fingerabdruck als Evidenz genutzt wird. Und die bezieht sich eben darauf, dass es eben nicht wirklich sozusagen den klaren Nachweis gibt, dass es keine übereinstimmenden Fingerabdrücke geben kann. Der zweite Punkt, und das ist eigentlich so jetzt, finde ich, aus einer eher wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive interessant, nämlich die Unveränderlichkeit dieser Fingerabdrücke. Die wurde ja auch überprüft, und da gab es ja klinische Befunde, das heißt, es gab eben sozusagen die klinischen Beobachtungen nach Unfällen. Aber, und das finde ich eben so wissenschaftsgeschichtlich auch ganz spannend, es gab dann eben auch diese Versuche von die Selbstversuche. Also einer, Edmond Locard, ein französischer Kriminalist, der hat sich dann einfach mal sozusagen einfach seinen Finger ins heiße Fett getaucht und hat dann nachgesehen, was mit seinem Fingerabdruck passiert, ob der auch richtig nachwächst oder ein bisschen reingeschnitten. Also es gab dann eben auch diese heroischen Selbstversuche da, also die dann eben wirklich ihren Körper eingesetzt haben, um da authentischen Nachweis zu erlangen, dass eben hier der Fingerabdruck eine gute, eben sozusagen in dieser Hinsicht ein gutes Instrument darstellen. Aber eben das, was ich jetzt vielleicht zum Schluss eben Ihnen hier auch nochmal noch zeigen möchte, die Art und Weise, wie man eben hier diese Formel gewinnt, es gibt natürlich heute, ist es eine viel differenziertere Formel, das habe ich Ihnen eben auch schon gezeigt, und die versucht eben möglichst alle anatomischen Merkmale eines Fingers abzubilden. Und da sehen Sie jetzt hier auf diesem Bild eben auch aus dem Prante, der hat eben für den rechten Daumen hier 100 anatomische Besonderheiten aufgelistet und die werden halt ausgelesen und in dieser Formel gespeichert. Das funktioniert natürlich nicht vollständig automatisiert. Der Computer macht Vorschläge, aber es gibt immer noch eben diesen Daktyloskopen vor dem Bildschirm, der das eben nachprüft und eben das autorisiert dann. In der guten alten Zeit war das eben noch anders. Da hat man eben manuell die Formel erstellt und die Formel bezieht sich, oder sozusagen die ursprüngliche Formel bezog sich immer auf die Linienmuster. Wenn Sie sich irgendwie, sagen, bei dem Licht geht das nicht so ganz genau, aber wenn Sie dann mal so in Ruhe Ihren Daumen anschauen, werden Sie sehen, also sozusagen es gibt eben, Sie haben eben im Kern immer sozusagen diesen, sozusagen im Kern läuft das eben zusammen und rundherum gibt es dann halt entweder diese, die Bogenform, die Wirbel oder die Schleifen. Und Sie haben dann meistens auch, was Sie eben bei den Schleifen hier sehr schön sehen, auch auf dem Bild, gibt es eben hier so eine Dreieckskonstellation, das sogenannte Delta. Und man hat ursprünglich einfach mal klassifiziert die Linienformen für die Finger und hat daraus eine Formel berechnet. Nachdem die Datensätze sich zunehmend einfach expandiert sind, hat man eben mehr Differenzierung benötigt. Und hat dann eben zum Beispiel die Anzahl der Linien zwischen Delta und der Mitte, eben dem Kern, eben als zusätzliche Information herangezogen. Und das, wie eben so diese frühe Biometrie funktioniert hat, war dann eben nicht rein rechnergestützt, in dem Sinn, dass man einfach sozusagen eine Formel hat, die eindeutig eine Person bezeichnet, sondern die Formel hat eben immer eine Klasse bezeichnet. Und in dieser Klasse waren dann eben die Informationen zu den Personen abgelegt mit den vollständigen Fingerabdrücken. Und das, was Sie eben hier sehen, ist eben sozusagen die BKA-Realität in den 1960er Jahren oder frühen 70er Jahren, wenn ich mir so die Haare anschaue. Und das sind eben die Daktyloskopen, die eben meinen Fingerabdruckbogen zugeschickt bekommen von der Polizeidienststelle. Und die anhand von dieser Fingerabdruck, die den eben nehmen, den mal klassifizieren, dadurch eben sozusagen die möglichen Fächer berechnen, in denen sozusagen gefunden werden könnte, und die dann einfach Fach für Fach durchgehen und dann aber tatsächlich eben visuell vergleichen, ob das jetzt, ob sie den schon mal gespeichert haben oder nicht. Und es wird dann eben schwieriger, also ich habe dann auch mit dem jetzigen Chefdaktyloskopen dort gesprochen, der hat mal ein ganzes Monat lang da durchgesucht, weil er eben von einer Frauenleiche gab es eben nur noch einen Finger übrig. Der Rest war eben schon verwest, beziehungsweise dann eben auch von Tieren verschleppt worden. Und anhand von dem Finger musste er dann eben sozusagen in dem 10-Fingersystem sehr viele mögliche Gruppen durchsuchen, bis er eben nach einem Monat dann tatsächlich diese Person dann auch identifizieren konnte. Was eben, und das ist jetzt vielleicht der Schlusssatz, um dann eben in die Diskussion überzuleiten, was das Ganze sozusagen schwierig macht, wenn man das jetzt sich vorstellt, wie das eben in einem größeren arbeitszeitigen Zusammenhang funktionieren, dass es eben nicht nur eine Klassifikation gibt, sondern dass jeder, der eben so ein System eingeführt hat, jedes Land, im Grunde auch eine eigene Klassifikation mit eingeführt hat. Das heißt, wenn man jetzt versucht hat, einen österreichischen, also in Österreich einen britischen Täter aufgegriffen hat und mal versucht hat herauszufinden, ob der schon in Großbritannien erkennungsdienstlich behandelt war, dann konnte man eben nicht einfach eine Formel schicken, sondern man musste eben von Anfang an schon immer gleich alles schicken. Also nicht den Täter, aber zumindest seinen gesamten, sozusagen die gesamte, den Fingerabdruck. Und dazu hat man dann relativ früh schon experimentiert mit Bildtelegrafie zur visuellen zur Übermittlung eben von diesen visuellen Mustern. Und heute eben ist das alles viel schneller und viel einfacher durch die Nutzung von Computertechnologie und eben auch neue Formen von Bildübertragung. Und ich habe Ihnen hier auch nochmal so ein bisschen ein paar Daten mitgebracht, aber vielleicht könnte man dann einfach jetzt auch dann übergehen, einerseits eben auch hier nochmal so diese frühe Biometrie zu diskutieren, aber eben auch vielleicht die Diskussion zu öffnen hin auf die aktuelle Situation.
Dankeschön. Was mich jetzt gleich interessieren würde, haben Familien bestimmte Merkmale oder ist das...
Nein, es gibt keine Familienmerkmale. Also es gibt, glaube ich, bei eineigen Zwillingen, eineige Zwillinge haben, wusste ich mal, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, eineige Zwillinge haben auch tatsächlich dieselben Fingerabdrücke. Weiß das jemand von Ihnen?
Das ist eine Frage, die ich auch gerade stelle.
Ja.
Bitte warten Sie auf das Mikro, bitte. Kleinen Moment noch.
Also meines Wissens nach sollte nur die DNA übereinstimmen. Also Fingerabdrücke oder auch Ohrabdrücke sollten unterschiedlich sein.
Ja.
Bitte sehr.
Ja? Wie verhält sich es eigentlich? Also wie oft wird jemand überführt wegen seiner Fingerabdrücke? Oder weißt du ungefähr Zahlen? Ist es der Fingerabdruck? Ist es heute mittlerweile die DNA-Analyse? Oder was ist eigentlich der Grund, wie die meisten Täter heutzutage überführt werden?
Also ich glaube, es ist die Überführung, ich meine, es ist sozusagen... die Überführung von Tätern funktioniert natürlich noch immer sehr häufig über sozusagen Netzwerke, also einfach sozusagen über Zeugenaussagen. Bei unbekannten Tätern spielt natürlich schon der Fingerabdruck eine große Rolle, weil es einfach große Datenbanken gibt. Also mittlerweile in Großbritannien ist das schon deutlich von der DNA abgelöst worden, weil Großbritannien einfach so eine riesige DNA-Datenbank besitzt. Also sozusagen einfach mit Abstand die weltgrößte DNA-Datenbank, weil es eben da sehr wenig Limitationen gibt für die, also bis vor kurzem, ich glaube mittlerweile gibt es auch mehr an gesetzlichen Vorgaben. Aber das heißt, ich meine, da ist natürlich, wenn man sich vorstellt, dass es eben fast 4 Millionen Datensätze gibt in Deutschland, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kriminell aktiv ist, und zwar eben auch nicht das erste Mal, dass diese Person dann dort schon gespeichert ist, natürlich dann schon höher als eben etwa bei einem noch relativ kleinen DNA-Datensatz. Und in England werden mittlerweile auch relativ viele, relativ Kleinkriminelle über DNA ermittelt. Also gerade im Autodiebstahl wird in Großbritannien mittlerweile sehr häufig über DNA-Ermittlungen eben identifizieren.
Aber DNA-Analysen dauern doch etwas länger, als sie im Fernsehen immer dargestellt werden, oder? Also im Fernsehen ist immer so, am nächsten Morgen also haben Sie die DNA-Analyse. Ich habe irgendwo gehört, das dauert an sich Wochen oder so weiter, bis man das wirklich wissen kann. Weißt du das?
Also Wochen, glaube ich nicht. Also ich meine, über die Zeit kann ich jetzt leider gar nichts sagen, aber ich glaube, sobald die DNA extrahiert ist, ist es einfach dann eine Frage eben, sie in dieses Bearbeitungsgerät einzuspeisen. Wobei es eben da, finde ich, gibt es interessante Parallelen auch zu dem Fingerabdruck insofern, als es eben ganz unterschiedliche Verfahren eben auch in der Herstellung von diesem Code gibt.
Mich würde dann noch interessieren, im Prinzip ist ja auch ein wichtiges Merkmal von biometrischer Erkennung, dass es nicht fälschbar ist, ja? Sei es jetzt Iris-Scan oder Fingerabdruck. Ja? Jetzt gibt es aber zum Beispiel eine kritische Gruppe in Deutschland, die hassen irgendwas mit Computer, keine Ahnung, und die haben von einem, also sie sind sehr technikaffin und die haben von einem deutschen Politiker den Fingerabdruck gefälscht mit ganz einfachen Haushaltsmitteln, sei es jetzt ein Dix oder hin und her. Ja? Was für einen Nutzen hat es dann nachher nur? Es ist ja dann mehr oder weniger nur Abschreckung für zukünftige Verbrecher, sage ich jetzt einmal. Weil die, was sowieso kriminelle Energien haben, wissen nicht, wie sie es umgehen, die ganze Geschichte. Oder wie sie andere Identitäten aneignen, zum Beispiel.
Ja, ich meine, es ist halt immer die Frage, was in welcher Weise, dass man sowas nutzt. Also ich meine, wir haben ja jetzt... Also ich habe Ihnen im Grunde sozusagen jetzt zwei Formen der Nutzung mal kurz vorgestellt. Das eine ist als eben sozusagen 1:1 Identifikation. Und in dem Fall könnte man natürlich sagen, natürlich, wenn ich jetzt Joschka Fischers Reisepass nehme und eben und irgendwie sozusagen mit einem Tixo und irgendwie sozusagen seinen Fingerabdruck irgendwie so nehme, dass ich ihn auf einem Scanner aufbringen kann, ohne dass, dass er auch als vom Scanner authentisch identifiziert wird. Gut, wird es mir auch noch nicht so viel helfen, weil auch dann wird der Polizeibeamte verdächtig, der sozusagen wird Verdacht schöpfen, weil ich nicht wie der Joschka Fischer ausschaue. Und die zweite Sache ist, es gibt eben jetzt... auch ausgehend von dieser Provokation gibt es halt dann die Überlegungen, ob man nicht irgendwie in diese Fingerabdruckscanner, weil da geht es ja auch sehr häufig eben darum, eben Zutrittskontrollen so zu organisieren, einigermaßen automatisiert zu organisieren, dass man eben bei diesen Zutrittskontrollen eben einen Sensor einbaut, um zu sehen, ob das jetzt, ob Hautwärme vorhanden ist oder nicht vorhanden ist. Das heißt, ob man dann...
Die haben das direkt am Finger dann umgelegt. Also das hat dementsprechend schon funktioniert. Es klingt vorhin auf James Bond, aber die haben es wirklich probiert und haben es geschafft. Ja. Je nachdem. Nein, die Frage ist ja das, ich denke mir jetzt, DNA ist jetzt schwieriger fälschbar. Gibt es schon Ansätze oder technologische Ansätze, dass eben diese DNA-Verfahren, dass es so Schnellverfahren gibt? Dass dann in Zukunft keine anderen Pässe gibt oder Pässe ausgestellt werden mit Männer-DNA. Gibt es sowas?
Wie meinen Sie mit, die eben, also sozusagen, die in Ihrem Chip gewissermaßen sozusagen im Pass einen Chip haben, der einfach ihre,
ja, genau.
Ja, sozusagen ihren genetischen Fingerabdruck hat? Also ich glaube, grundsätzlich, also technisch möglich, denke ich, wäre es sicher. Das Problem ist dabei ja, ich meine, das Problem ist jetzt nicht so, dass Sie in dem Chip was haben, was Sie identifiziert, sondern das Problem ist ja, es sollte ja möglich sein, recht einfach diesen Abgleich machen zu können. Das heißt, wenn Sie jetzt in Ihrem Pass Ihren genetischen Fingerabdruck haben und Sie aber bei der Polizist oder sozusagen der Grenzbeamte oder ein Sicherheitsbeamte zu Ihnen sagt, aber Sie sind nicht der, die Sie, Sie sind nicht Sie selbst, dann müssen die ja erst wieder ihren genetischen Fingerabdruck produzieren, um den abgleichen zu können, was eben doch ein relativ langwieriger Prozess ist. Während mit dem Fingerabdruck ist es einfacher machbar. Oder eben mit dem, was Sie eben sozusagen direkt am Körper tragen, eben Ihre Augen oder Ihren Fingerabdruck.
Mit Speichel habe ich auch immer dabei.
Ja, ja, aber ich meine, das ist der, den ist anzuspucken, den anzuspucken hilft ja wenig. Ja.
DNA, ich meine, zwecks DNA, also zwecks DNA entnehmen von einer Person.
Ja, ja, nein, aber schon, aber das ist eben, aber es geht ja um die Klassifikation. Sie müssen ja den Speichel dann erst wieder sozusagen weiterverarbeiten.
Die sofortige Feststellung ist nicht.
Und das war ja auch die Fragestellung, ob es eben ein Schnellverfahren gibt oder ob es.
Bitte sehr.
Ich habe eine grundsätzliche Frage. Der österreichische Staat stellt Reisepässe aus. Das bedeutet natürlich, dass die Fingerabdrücke am Reisepass, im Reisepass gespeichert sind. Das bedeutet natürlich auch, dass die österreichische Polizei oder von mir aus auch jetzt im Rahmen der EU, also die entsprechenden Polizeiapparate Zugriff haben im Falle eines, weiß ich, muss ein Verdacht bestehen, aber haben die grundsätzlich Zugriff. Zum Beispiel Telefonabhören geht ja auch nicht so ohne weiteres. Meine Frage Nummer eins ist also, hat die Polizei automatisch Zugriff zu diesen Daten? Das heißt, liegen diese Daten auch der Polizei vor? Eine Frage. Die zweite Frage ist, wenn ich mit dem Pass nach Amerika reise, der schiebt den Pass, der Beamte, der Grenzbeamte schiebt den Pass zum Ablesen in eine entsprechende Maschine und er kann ja damit auch diesen Code ablesen und für sich weiterspeichern. Ja. Wird das auch so praktiziert? Ist das rechtens oder nicht? Gibt es da Hürden? Das ist meine Frage.
Also zum Ersten, die Daten werden kurz gespeichert. Also in Österreich länger als in Deutschland. In Deutschland werden sie relativ rasch, also eigentlich unmittelbar nach Ausstellung des Reisepasses wieder vernichtet. In Österreich bleiben sie kurz, also ich glaube 14 Tage bleiben sie gespeichert, also sozusagen für den Fall, dass der Pass am Postweg verloren geht und dann eben neu ausgestellt werden muss. Aber die Daten werden nicht in die Fingerabdruckkartei eingespeist. Wird auch nicht wirklich gut funktionieren, weil es ja nur 4 Finger sind und keine 10 Finger. Und die meisten Karteien sind eben 10 Finger Karteien, weil es eben einfach eine sichere Variante ist. Und das Auslesen und Speichern, das lässt sich nicht verhindern, nur sind die Daten eben auch nur beschränkt nutzbar, weil es eben 4 Finger sind, also und keine 10 Finger. Ja,
aber nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit, wie Sie gesagt haben, 64 Milliarden, ich nehme an, das bezieht sich auf Finger, ja?
Nein, das sind 10 Finger.
Ach so, auf 10 Finger.
Ja, bezieht sich auf 10 Finger.
Aber bei der Einreise in den USA werden alle 10 Finger sowieso
abgenommen.
Mit Bild vom Gesicht. Also. So oder so sind sie gespeichert.
Bitte sehr. Gibt es noch Fragen?
Bitte. Und zwar bezüglich dieser Gleichem, da haben Sie gezeigt, in diesem historisch, also vor Computerzeitalter, dass diese gewisse Schablonen gibt. Im Computerzeitalter werden solche Schablonen, auch Schemen, auch mit eingespeichert, zur Analyse verwendet, also die alten Methoden jetzt werden nur mehr digitalisiert, oder gibt es neue Methoden?
Wie meinen Sie?
Zur Erkennung. Ja. Also wenn ich einen Fingerabdruck habe und meine Datei habe, dann muss ich ja dann die ganzen Finger ab mit der gesamten Datei das vergleichen, um zu schauen, ob es einer vorhanden ist. Und nach welchem Schema funktioniert das? Funktioniert das mit diesem Schablonenschema, dass ich sage, diese Merkmale nehme ich heraus? Also als computermäßig funktioniert das noch immer so? Mhm. Oder ist das, der gesamte Finger wird abgeglichen in der gesamten Datei?
Also es gibt unterschiedliche Verformelungen. Und es wird versucht, eben, also diese Langformel, die ich Ihnen gezeigt habe, die ist so, also die geht schon relativ weit zu einer sozusagen zur eindeutigen Identifikation einer Person. Also wenn man sich jetzt, das ist ja nur ein Finger, wenn man sich jetzt diese Merkmale für 10 Finger vorstellt, kommt man auf ein Recht, sozusagen eine recht eindeutige Beschreibung eines Fingerabdruckkomplexes für die Identitätserstellung. Und im BKA hat man relativ umfassend die Sachen schon rückwärts erfasst, um die eben auch soweit die Personen eben auch noch noch sozusagen aktiv sind, tatsächlich eben auch eine möglichst umfassende Beschreibung zu haben. Und da wird das in der Art und Weise bearbeitet. Nur haben die, also ist auch die elektronische Verarbeitung, funktioniert immer sowohl eben mit Bildern als auch eben sozusagen, ich meine, es kommt die Suche, wird sozusagen automatisch, wird eben sozusagen nach diesen Kriterien durchgeführt und es werden dann eben auf dem Bildschirm die Vorschläge für den Daktyloskopen präsentiert und der muss sie dann nochmal überprüfen. Das Problem ist ja, dass sozusagen die, wenn man jetzt nur eben Fingerabdruckblätter hat, ich meine, das bezieht sich jetzt zum Beispiel solche Identifikationen, wie sie eben hier bei den 14.000 Personen, die pro Monat identifiziert werden, sind das ja Personen, die irgendwo an der Grenze festgehalten werden oder von der Polizei festgehalten werden zur Identitätsermittlung. Aber es gibt natürlich dann auch den anderen Fall, dass man halt versucht, Tatortfingerspuren eben nochmal zu in dieser Datenbank zu überprüfen, ob man den Täter auf die Art und Weise ermitteln kann. Und da ist natürlich die Situation eine ganz andere, weil man beim Tatortfingerspur ja selten, eben, man hat ja keinen 10-Fingerabdruck, sondern man hat halt eben meistens etwas, schon auch leicht zerstörte Fingerabdrücke von Einzelfingern. Weil es geht ja keiner hin, der irgendwo einbricht und rollt da mal einfach sozusagen kunstfertig seinen Finger am Fensterbrett ab, ja. Sondern ich meine, das ist halt, wenn man sich irgendwo festhält, abrutscht, ich meine, das führt natürlich auch dazu, dass das, was da zurückbleibt als Fingerabdruck, ja nicht sozusagen so ganz eindeutig ist. Und dann ist es natürlich eine viel kompliziertere Identifikationsarbeit, als das, was eben hier passiert mit den Leuten, die halt festgehalten werden, die man eben auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt, also eben alle 10 Fingerabdrücke abnimmt und das dann eben in dieser Datenbank rückrechnen kann. Beantwortet das so Ihre Frage? Das wollten Sie eben auch noch wissen, wie weit zurück das eben sozusagen die vollständige moderne Erfassung geht?
Danke. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sagen wir herzlichen Dank für diese interessante Information. Also bitte, wenn Sie vorhaben, irgendwo etwas anzustellen, Handschuhe anziehen, keine Fingerabdrücke hinterlassen. Ja, ich möchte noch auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen. Am Montag, am 9.11., um 19.30 Uhr zur gewohnten Zeit das Thema Diagnose Hirntumor, ein Leben zwischen Hoffnung und Grenzen, Besonderheiten im Umgang mit dieser Erkrankung. Die Vortragenden sind Josef Pichler und Gabriele Wurm von der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg. Und am Mittwoch, 11.11., wieder auch ein sehr interessantes Thema, wie denken Thinktanks? Es wird Gast sein, Klaus Pias von der Universität Wien. Und wenn Sie heute Gefallen gefunden haben am Kepler Salon, viele, glaube ich, waren heute zum ersten Mal da, kommen Sie wieder. Und wenn Sie interessiert sind, dass das nächstes Jahr fortgeführt wird, dieses 09-Projekt, was es im Moment ist, dann würden wir Sie bitten, sich als Freunde oder Freundin des Kepler Salon zu melden und uns zu unterstützen. Wir arbeiten daran, dass auch nächstes Jahr und vielleicht übernächstes Jahr der Kepler Salon weiter bestehen wird. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen und kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen.